Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Und mir gegenüber sitzt die liebe Dörte. Hi Dörte.
Hallo liebe Hella, ich bin sowas von startklar heute und freue mich schon total, diese beiden doch sehr besonderen Romane, über die wir heute sprechen, mit dir zu besprechen.
Ich schicke schon mal vorweg, eins davon hat mir richtig gut gefallen und eins davon hat mir so semi gut gefallen.
Ui.
Du wirst im Laufe dieses Gesprächs herausfinden, welches mein Favorit ist auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht.
Ich bin gespannt. Wir besprechen heute von Lelio Biedermann, Lazar.
Und von Leon Engler, Botanik des Wahnsinns.
Genau, und zwei Sachen sollten wir da nochmal vorweg schicken. Zum einen, bisschen erklären, warum ausgerechnet diese beiden Bücher, weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade bei Lazar ein bisschen late to the party sind, würde ich sagen. Also das ist natürlich ein Shootingstar-Roman, 2025 geworden, im September 2025 erschienen und hat direkt für ordentlich Furore gesorgt auf dem Buchmarkt, finde ich. Super oft ist mir das in der Book-Community auf Instagram und BookTok untergekommen. Wurde ausgezeichnet als Lieblingsbuch der Unabhängigen 2025, nominiert für den Schweizer Buchpreis 2025, ein Spiegel-Bestseller, eigentlich fast direkt nach Erscheinen geworden.
Und steht auch heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ein paar Tage bevor ihr diese Folge hören könnt, auf Platz 3 der Spiegel-Bestseller-Hardcover-Liste.
Ja, Wahnsinn. Und ich finde auch an den Blurbs, die hinten auf dem Buch sind zum Beispiel, kann man auch nochmal erkennen, wie dieses Buch, dieser Roman von dem wirklich sehr jungen Autor Lelio Biedermann, 2003 geboren, wie dieser Roman die Buchszene irgendwie umgehauen hat. Ne? Also Daniel Kehlmann hat zum Beispiel gesagt, dieser Roman wäre in jedem Fall ein Ereignis, aber der Umstand, dass sein Autor gerade erst das Erwachsenenalter erreicht hat, macht sein Erscheinen zu einem Donnerschlag. Ein wirklich großer Schriftsteller betritt die Bühne im Vollbesitz seiner Fähigkeiten. Wow.
Das liegt daran, dass Lelio Biedermann gerade erst 23 ist. Ich hatte auch, muss ich sagen, das schicke ich schon mal vorweg, zwischendurch das Gefühl, da spricht ein, ich möchte nicht sagen alter Mann zu mir, aber ein wesentlich älterer Autor.
Ja, und es liegt natürlich nicht nur an seinem Alter, es liegt auch an dem, in dem Werk, was er da vorliegt, genau, sozusagen. Ne? Aber ja, das stimmt. Sowohl Struktur als auch Sprache als auch Thema war, finde ich, oft hochliterarisch einfach, ja. Und als zweites Buch Botanik des Wahnsinns von Leon Engler. Auch das hat für zahlreiche begeisterte Kritiken gesorgt, im August 2025 erschienen. Und nicht nur deswegen, weil diese beiden Romane einfach wahnsinnig spannend sind und wir die uns genauer mal angucken wollten. Auch nochmal zusätzlich zu all den Rezensionen und Besprechungen, die Sie schon erfahren haben, waren beide Romane Tipps in unserem Seitenweise Glück Adventskalender.
Genau.
Und das hat uns zusätzlich neugierig gemacht und uns auch nochmal gezeigt, interessant, das sind beides sehr ausführliche Familiengeschichten. Da geht es um das Erkunden von Vergangenheit, um Historisches, um das Erkunden von Themen in einer Familie über Generationen hinweg. Und das hat uns wahnsinnig interessiert. Lazar wurde empfohlen von Buchhändlerin und Bloggerin Simone Finkenwirth. Und Leon Englers Botanik des Wahnsinns hat uns Claire-Marie Lukas vom Dumont Verlag in unserem Adventskalender empfohlen.
Und wir freuen uns, dass wir den Adventskalender nochmal aufgreifen können. Ich glaube, der wird uns noch ein bisschen beschäftigen in diesem Jahr.
Ich meine, da war so viel, da hat so viel Lesestoff hinter jedem Türchen gesteckt. Hallo, also das nutzen wir. Und das erste Mal in dieser Folge heute.
Genau. Bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, falls ihr diese beiden Bücher noch nicht gelesen habt, könnt ihr sie auch gerne gewinnen bei uns. Im Verlauf der Folge nennen wir euch wie immer das Codewort und dann habt ihr 2 Wochen Zeit, euch bei uns zu melden. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Und jetzt noch ein dritter Hinweis und dann steigen wir ein. Sorry, irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, das sind zwei sehr literarische Gegenwartsromane, aber ich finde, vielleicht sollten wir vorausschicken, dass in beiden Romanen keine leichten Themen verhandelt werden. Also es geht um Kriege, es geht um Flucht, es geht um psychische Krankheiten, Depressionen.
Sexuelle Gewalt auch.
Um Suizid. Also das sind alles Themen, die uns jetzt auch im Laufe dieses Podcasts beschäftigen werden. Also vielleicht einmal vorausgeschickt, vielleicht nicht die leichteste seitenweise Glückfolge.
Und dann möchte ich auch noch was sagen, weil du gerade meintest, wir sind vielleicht ein bisschen late to the party. Das sind wir ja gerne hier im Podcast, denn wir haben ja auch uns zur Aufgabe gemacht, dass nicht nur wir super Neuerscheinungen besprechen, sondern durchaus auch Bücher, die ihr da draußen schon gelesen haben könnt, weil sie eben schon ein bisschen länger draußen sind. Weil das ja manchmal auch ganz spannend ist, nicht nur um neue Inspiration zu finden, sondern auch um so ein bisschen vielleicht Bestätigung zu finden, dass jemand anderes das Buch genauso gut oder nicht so gut gefunden hat oder eine andere Sichtweise darauf zu finden. Also wir sind gerne mal etwas spät dran.
Ja.
Später dran, ist ja nun nicht super spät.
Ja, aus Gründen, wie du gerade gesagt hast. So, und bevor wir noch später dran werden,
los geht's.
Fasse ich kurz zusammen, worum es in Nelio Biedermanns Lazar denn geht. Das Waldschlösschen der ungarischen Adelsfamilie Lazar soll ein idyllischer Ort der Erholung sein. Mitten in der Natur gelegen, mit Schwimmbecken groß und relativ prunkvoll. Aber rund um das Schloss beginnt der Wald und hier wartet Dunkles. Wesen, die sich unmerklich im Schatten der Bäume bewegen, die lauern und locken. Und wer sich hineinziehen lässt in dieses Dunkel der Bäume, dem passiert Schlimmes. In diesem Schloss wird Lajos von Lazar geboren. Hier verbringt er einen Großteil seiner Kindheit zusammen mit seiner Schwester Ilona. Doch er spürt, hier stimmt etwas nicht. Genauso wie sein Vater Sandor, der merkt, dass Lajos nicht von ihm ist, es aber erfolgreich verdrängt. Genauso wie seine Mutter Maria, die ihre große Liebe betrauert und sich irgendwann das Leben nimmt. Genauso wie seine Schwester Ilona, die eines Tages wie magisch angezogen in den Wald rennt und schwer verletzt und für immer verändert wiedergefunden wird. Genauso wie Lajos Onkel Imre, der als junger Mann im Waldschloss langsam verrückt geworden ist und seitdem zurückgezogen im blauen Zimmer lebt, das nie jemand wirklich betritt. Doch Zeit für Aufarbeitung und Innehalten bleibt der Familie Lazar nicht. Der Erste Weltkrieg bricht an, das Habsburger Reich zerfällt und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wird Lajos Sohn Pista geboren. Lajos übernimmt die Familiengeschäfte und macht sich im Zweiten Weltkrieg während der Judenverfolgung in Ungarn mitschuldig. Eine Schuld, die ihn sein Leben lang nicht mehr loslässt. Seine Schwester Ilona flieht mit ihrem jüdischen Ehemann in die USA. Pista und seine Schwester erleben Vertreibung, Flucht, Erwachsenwerden, Enteignung des Adels, Liebe, sowjetische Besatzung, Neuanfänge. Lazar, das ist also die Geschichte von drei Generationen einer ungarischen Adelsfamilie im 20. Jahrhundert. Es ist aber auch die Geschichte Ungarns und Europas zwischen 1900 und 1960 ungefähr. Es ist die Geschichte von Sandor und Maria, von Imre, von Ilona, von Lajos und Lilly, von Pista und Eva und vielen, vielen mehr. Und liebe Hella, ich finde allein schon an dieser Zusammenfassung, die einige Zeit und einige Zeilen gebraucht hat, merkt man, wie unglaublich dicht dieser Roman ist, oder?
Und das Ganze auf nur 330 Seiten.
Habe ich mir auch gedacht, als ich das geschrieben habe. Also wenn man allein schon die Zusammenfassung hört, denkt man, das sind 500, 600, 700 Seiten. Aber all das findet statt, auf irgendeine Art und Weise ganz krass und kunstvoll komprimiert. Und dadurch entsteht diese Dichte, finde ich.
Ich habe gerade, während du erzählt hast, worum es geht, überlegt, womit fangen wir an?
Ja.
Mit der Sprache, mit dem Inhalt. Aber ich würde, glaube ich, mit dem Stil und Sprache gerne anfangen wollen, vorher noch vorweg schicken. Das ist ja ein super Bestseller schon geworden. Wir haben die 10. Auflage gelesen. Das Buch wurde in 18 Sprachen übersetzt, über 20 Länder veröffentlicht. Immer noch auf der Spiegel Bestseller ist, da haben wir gerade schon gesagt. Mir ist zuallererst die Sprache aufgefallen. Tatsächlich, weil ich fand die schon besonders. Also sie war zwischendurch tragend, würde ich sagen. Ich fand, man musste recht langsam lesen. Also du kennst das ja sicher auch. Es gibt Bücher, die kann man so zack, 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 zack weglesen. Und damit meine ich nicht drüber fliegen, sondern wirklich lesen. Und hier hatte es passend zum Thema, das ist ja doch ein schweres Thema, eine schwere Familiengeschichte, hatte ich auch das Gefühl, dass man langsam durch dieses Buch lesen musste. Und das hat natürlich auch was mit der Sprache zu tun, mit den Sätzen zu tun. Ja, also es gab sehr oft sehr lange Sätze. Es gibt sogar ein Kapitel, nämlich Kapitel 13, das ist ein ganzer Satz. Also es sind,
wirklich?
Ja.
Das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
es sind zwei Seiten.
Ach krass.
Wenn du jetzt plätscherst, Seite 77.
Ja, danke.
Das ist ein Kapitel mit nur einem Satz.
Wahrscheinlich zu viel verlangt, ihn jetzt vorzulesen.
Ja, aber du könntest, wenn du etwas zitieren möchtest, auf Seite 12 zum Beispiel, gibt es auch einen super langen Satz. Also die gibt es immer mal wieder. Aber ich habe jetzt mal was vom Anfang rausgesucht. Ich kann es ja einfach mal vorlesen, nur damit ihr wisst, wie lang die Sätze manchmal sind. Also Seite 12. Sie schwiegen, denn sie waren es gewohnt, dass Maria Konversation machte, die in weiche Seidenkissen gebettet im Westflügel lag und das Kind an ihre Brust gedrückt auf seine kleinen Atemzüge, Imris beständiges Räuspern im Zimmer nebenan und die Geräusche des Schlosses lauschte und sich fühlte, als würden sie in den Kissen versinken, als wären die Taschen ihrer dunkelblauen Strickjacke mit schweren Steinen gefüllt, deren Gewicht sie hinabzog, sie immer tiefer in den Decken, der Matratze und den Gänsefedern verschwinden ließ.
Ja, Wahnsinn. Ich finde, das ist irgendwie diese Sätze, die sind lang, aber irgendwie nicht beschwerlich. Und man muss sich dran gewöhnen, um zu erfassen, was da alles eigentlich beschrieben wird in einem Satz und zwischen vielen Kommata. Aber ich finde es so krass. Und auch da wieder ist das ja fast wie so ein Kameraschwenk. Weißt du, wenn man sich überlegt, von wo wir nach wo gehen, wir gehen von diesem Esstisch, wo die Familie halt eben ohne die Mutter, die im Kindsbett liegt, schweift in das Zimmer von der Maria, in die Innenwelt von Maria, in ihre Gedanken. Und dann ist ja auch, hat das ja auch ein vorausschauendes Element, diese Szene, die beschrieben wird mit der Schwere und so. Und so finde ich, es ist so eine sprachliche Virtuosität, finde ich. Also echt so ein Zaubern mit Sprache, das mir wirklich aufgefallen ist und dass das ganze Buch durchläuft und auch etwas sehr Poetisches hat. Nicht nur, weil immer mal wieder auch so Gedichte vorkommen, Figuren schreiben Gedichte, die dann dort stehen und so weiter. Also sehr poetisch auch deswegen, aber halt eben auch ganz poetisch formuliert. Und das fand ich wunderschön. Und Nelio Biedermann nutzt Sprache in Lazar als auch so wahnsinnig verbindendes Element, was auch so, ja, was auch nochmal so ein zusätzliches Element des Geschichtenerzählens wird, abseits der Handlung. Da habe ich ein Beispiel für, das würde ich gerne mal zitieren. Und zwar gab es einen Satz auf Seite 172. Und zwar wird da beschrieben, eine Situation beschrieben, in der Mann, in dem Fall Lilly, eine der Protagonistinnen des Romans, von einem Ereignis erfährt, das ihr Leben verändern wird. Und zwar erinnert sie sich daran, wie ihr Mann ihr gesagt hat, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich ausgebrochen ist. Und sie hat sich gerade die Oberschenkel eingecremt. So. Und dann sagt Lajos das Lilly seiner Frau. Und sie nickt und überlegt nochmal, England hatte Deutschland den Krieg erklärt und sie war nackt. In Europa war wieder Krieg und sie stand völlig entblößt in der Gegend rum. Schnell ging sie an Lajos vorbei und warf dabei einen kurzen Blick aus dem Fenster. Die Apfelbäume trugen dieses Jahr besonders viele Birnen. Das Kleid, das sie vom Stuhl nahm, hing im Schrank. Lajos war ein ängstlicher Junge und die Zeit um 27 Jahre zurückgedreht worden. Und das, ich erinnere mich dran, ich habe die Sätze gesagt, warte mal, Äpfel, Birnen, Schrank, Kleid, was heißt das denn? Das heißt ja dann in dem Moment so, wie dann so eine Nachricht alles verschiebt. Und dann später im Buch erinnert sich Lilly nochmal dran, es steht mit so einem Satz da, das kann ich jetzt nicht zitieren, das sage ich jetzt so sinngemäß, es sind Momente, in denen Äpfel zu Birnen werden oder so. Also das finde ich ist so ein toll, also wo Sprache einfach so genutzt wird, um auch nochmal so die Tiefe von der Handlung weiter zu vertiefen. Und das finde ich sehr kunstvoll und hat mich sehr begeistert.
Ich habe eine Rezension gelesen, wo vorgeworfen wurde, der Stil ist zu blumig und es gibt zu viele quasi Poesiealbum-Sprüche drin. Da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so empfunden hast.
Nee, überhaupt nicht. Das hat mich voll mitgerissen und gepackt und es hat mich eigentlich an keiner Stelle gestört, muss ich sagen. Ist natürlich immer Geschmackssache. Das ist ja wie oft bei Rezensionen irgendwie. Oder auch kommt auf die Situation an, in der man so ein Buch liest. Wie viel Zeit hat man? Wie sehr möchte man sich da reinfallen lassen und kann das gerade und so? Und ja, auch wie sehr entspricht einem dann so ein doch sehr blumiger Stil.
Ja.
Aber mir hat der von vorne bis hinten absolut gut gefallen. Und dir?
Ich auch. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Ich würde da auch nicht mitgehen, dass es zu blumig ist. Aber ich erinnere mich, es gab auch schon mal so Kritikpunkte, als wir damals mit Takis Würger gesprochen haben. Es ging auch um seinen Roman für Polina. Und da gab es ja auch so Stimmen, die sagen, das war irgendwie zu kitschig und voller Klischees und so. Und es fand ich übrigens gar nicht. Hier nochmal an dieser Stelle große Empfehlung für den Roman für Polina von Takis Würger. Nee, also ich habe das unter anderem auch deshalb gerne gelesen, also Lazar, weil es so anders war als das, was wir in den letzten Monaten so gelesen haben. Und das hat mir gut gefallen und ich brauche das zwischendurch auch mal sowas anderes.
Ja, total. Ne, ist einfach nicht in der anders. Ich überlege gerade, inwiefern. Also Gegenwartsliteratur lesen wir ja sehr viel in diesem Podcast. Also es ist ein Gegenwartsroman. Ich finde, er ist sehr literarisch, aber er ist anders in dem Sinne, dass er irgendwie auf seine Art sehr modern geschrieben ist, weil eben auch anders und sich etwas anderes trauend. Und dann aber natürlich auch irgendwie eine spannende Zeit, nämlich Erste und Zweite Weltkrieg in Ungarn, wie sich das auswirkt, wie sich das auf diese Adelsfamilie auswirkt. Ich habe auch viel erfahren historisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ging mir auch so.
Wovon ich nicht wusste. Und was ich gemerkt habe in diesem Roman ist, dass ich ihn eigentlich nochmal lesen muss, weil es viel zu oft zwischendrin Momente gab, wo ich super gerne irgendeine Referenz nachgeschlagen hätte. Also Kunst und Literatur und Werke von bekannten Schriftstellern werden viel zitiert, die spielen auch viel eine Rolle, sowieso wie Büchlein weitergegeben werden, Bücher irgendwo auftauchen und so, wie gerade schon gesagt, Poesie geschrieben wird, Gedichte zitiert werden. Aber auch Historisches kommt immer wieder vor und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich eigentlich mal kurz googeln wollte, ah ja, hier Habsburger Reich und so weiter, was weiß ich, Budapest im Zweiten Weltkrieg und so, also auch so die Handlungsorte nochmal nachgucken und die historischen Zusammenhänge und so. Und dann wollte ich aber nicht, weil mich dieses Buch eigentlich nicht losgelassen hat und ich gar nicht aussteigen wollte aus diesem dann doch so sehr poetischen Raum, den das Buch aufmacht, weißt du?
Ja, das würde dann halt auch diesen Lesefluss dann unterbrechen und dann kommt man vielleicht nie wieder rein. Und aber ja, es gibt wahnsinnig viele Referenzen. Da würdest du auf jeden Fall eine Zeit lang dran sitzen.
Ja, aber schon so, dass man merkt, es beschäftigt mich über den Handlungsrahmen hinaus. Und man hat eigentlich schon aber mit der Handlung genug zu tun, weil das ist schon so, es springt sehr zwischen Perspektiven. Ne? Es gibt, also man muss sich immer mal wieder auch zurechtfinden in dem Roman. Oder wie ging dir das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich fand, das hat mich jetzt nicht gestört, tatsächlich. Es gibt Bücher, da muss ich auch schon zurückblättern, um nochmal zu gucken und so. Hier gar nicht. Also ich kann nichts Negatives über diesen Roman sagen. Weder zum Lesefluss noch zur Sprache. Mich hat tatsächlich alles begeistert. Vor allen Dingen, ich habe auch sehr viel noch gelernt über die Geschichte, was ich noch nicht wusste. Und selbst das hat irgendwie Spaß gemacht.
Ja, absolut. Und mich hat er überrascht in dem Sinne, dass ich finde, man legt das auf, das Buch, und hat vielleicht hinten den Buchdeckel gelesen oder eben den Klappentext so ein bisschen und weiß, ah, es geht um Ungarn, es geht um eine Adelsfamilie. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass ich damit eigentlich gar nicht viel anfangen konnte. Mhm. Weißt du, manchmal liest man über Themen im Buch und kann sofort diesen Kosmos begreifen, in dem das spielt und kann sich vielleicht schon vorstellen, was für Akteure es gibt und so. Das mag jetzt vielleicht auch an meiner nicht so unbedingt ausgeprägten historischen Bildung liegen. Aber ich habe gemerkt, ich habe das Buch aufgeschlagen und dann war es plötzlich so, fängt das so sehr mythisch an, weißt du, mit diesen Wesen, die im Wald leben. Und man merkt schon, oh, da steckt ganz viel Symbolik auch drin und so. Oder mit dem Imre, dem Bruder von Lajos in dem Fall, der so, ja, auch so in eine literarische Welt irgendwie eintaucht und entrückt. So, es wird ganz viel am Anfang auch so von fiebrigen Figuren gesprochen und so. Also wir sind da auch schon so in der Sprache des beginnenden 20. Jahrhunderts drin, so. Und dann musste ich erst verstehen, ach krass, das fängt hier so mythisch an und ist aber eigentlich auch so sehr historisch, sehr realistisch hart auch, sehr realistisch hart. Das hat mich manchmal wirklich auch tief berührt und fast umgehauen. Und dann aber auch, ja, kommt wieder dieser Mythos hinzu. Und das fand ich so ein ganz, ganz interessantes Wechselspiel.
Wir haben doch hier auch Aspekte vom magischen Realismus im Grunde drin.
Ja, obwohl der, Hella, da wollte ich mit dir nochmal drüber sprechen, eigentlich nicht richtig aufgeklärt wird. Ne? Also es gibt so zum Beispiel diese Wesen, die um das Waldschlösschen leben, angeblich, vielleicht sind es auch nur Einbildungen oder so, man weiß es nicht, ne? Aber die haben mich von Anfang an gepackt. Ich fand diesen Wald von Anfang an so faszinierend. Also der Roman fängt schon an mit Sandor von Lazar, also die erste Generation der Lazars, die da beschrieben wird. Und es ist das Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1900 und Lajos wird geboren, sein Sohn. Und er steht am Fenster in dem Waldschlösschen und späht in den Wald und meint, er sieht da sich was bewegen und späht zwischen die Bäume und versucht zu erkennen, bewegt sich da was oder nicht und merkt, wie sich in ihm ein Riss auftut. Und den schließt er wieder so mit aller Kraft und so. Und wo ich dann immer die ganze Zeit dachte, was sind das? Was ist denn da im Wald? Aber es ist natürlich eine Symbolik für das, was vielleicht, weiß ich nicht, was meinst du? Lass uns mal interpretieren. Eine Symbolik für was in uns allen steckt, was in der Welt steckt und was wir nicht zulassen. Ich glaube,
der Wald hat verschiedene Ebenen. Also klar, hier in diesem Fall, wo Sandor da am Fenster steht und einfach das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Und das ist ja etwas Unausgesprochenes, was auch gar nicht aufgelöst wird im Laufe des Romans, nämlich dass Laios nicht das leibliche Kind ist von Sandor. Und der Wald steht im Grunde ja für all das Ungewisse und Unbekannte, was vielleicht diese Familie alles durchmachen muss. Also die Schwester wird ja quasi mal vom Wald verschluckt und dann wieder ausgespuckt quasi. Da weiß man ja auch nicht, was passiert ist. Also dieses mystische, unbekannte Herausforderung für diese Familie. Also so vieles vielleicht auch.
Ja, ich dachte auch kurz so, oder sind das so diese beiden Weltkriege, die da lauern? Also so ein Gefahr. Bisschen so Gefahr, die lauert, all das, was also Unvorhersehbares, nicht Planbares, weil auch das ist es ja, oder es beschreibt ja auch die Geschichte dieses Romans, wie halt diese Familie dadurch die Zeiten, durch die epochalen Veränderungen dieser des 20. Jahrhunderts getrieben wird und wie das jede Familie auf eine bestimmte Art und Weise mal mehr, mal glücklicherweise weniger irgendwie betrifft.
Und in diesem Fall ja der Niedergang einer Familie. Denn diese aristokratische Familie von Lazar, die wird ja komplett enteignet am Ende des Buches und nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn. Also da ist ja von dieser Familie, ist ja am Ende von dieser herrschaftlichen Familie, die auch viel Besitz hatte, die wohlhabend war, der es nicht gut ging, hast du ja schon gesagt, da gab es ganz viele Schwierigkeiten auch, aber sie war ja nach außen hin auch wohlhabend und davon ist ja nichts mehr übrig am Ende.
Ja.
Und hier übrigens habe ich nicht das Gefühl, dass wir spoilern. Also wir haben jetzt im Grunde schon sehr viel erzählt, auch Richtung Ende des Buches, aber ich habe nicht das Gefühl, wir haben jetzt gespoilert. Ich habe das Gefühl, man kann eigentlich komplett wissen, worum es in diesem Buch geht, auch bis zum Ende. Und man muss es trotzdem noch lesen, weil man selber dorthin diese Reise quasi erleben will, auch sprachlich und so.
Ja, es ist nicht handlungsgetrieben. Ich meine, es geht ja auch um Geschichte, die im Zweifelsfall schon passiert ist. Wenn man sich geschichtlich auskennt, sind bestimmte Handlungsstränge ja auch keine Überraschung für einen sozusagen. Aber ich habe auch gerade bei der Zusammenfassung gedacht, ich erzähle sehr viel eigentlich hier gerade. Aber wie gesagt, nicht gespoilert. Also nicht handlungsgetrieben, sondern auch das. Aber vor allen Dingen finde ich eben sprachlich getrieben. Und wie Nelio Biedermann diese Geschichte halt eben aufbaut rund um seine Figuren. Vielleicht doch nochmal zum Thema Aufbau apropos. Den fand ich nämlich auch spannend. Also die Struktur des Romans sieht so aus, dass es 5 Teile gibt. Die ja da heißen das Glaskind, Geister, Träume, Schatten und die Geschwister. Und diese 5 Teile sind wiederum unterteilt in durchnummerierte, wirklich teilweise sehr kurze Kapitel, die manchmal nur so flacklichtmäßig sich auf eine Situation konzentrieren, die da passiert. Also auch sehr fragmentarisch eigentlich, aber trotzdem gelingt es, das alles so zusammenzusetzen. Und interessant ist, im Gegenteil zu dem zweiten Roman, den wir besprechen werden, Botanik des Wahnsinns, in dem sehr viel Zeitsprünge sind. Hier springt es eigentlich nicht durch die Zeit, sondern das ist relativ stringent, sondern hier springen wir von Figur zu Figur, von Person zu Person und sind immer wieder ganz, ganz nah an der Person, um die es da gerade in der Er- oder Sie-Perspektive geht, in diesem Kapitel, in diesem Absatz. Das fand ich strukturell interessant nochmal.
Und wie gesagt, es gibt auch ein Kapitel mit nur einem Satz.
Ja.
Also, aber der zieht sich dann über fast 2 Seiten. Spannend fand ich auch, dass Nelio Biedermann inspiriert wurde von seiner eigenen Familiengeschichte, denn seine Familie väterlicherseits stammt aus ungarischem Adel. Seine Großeltern flohen 1950 in die Schweiz und er hat auch in Interviews davon erzählt. Zum Beispiel auf die Frage, wieso er denn diese Geschichte schreiben wollte, hat er erzählt, dass das Thema in seiner Familie immer sehr präsent war und er als Kind schon immer die gleichen Geschichten aus dem damaligen Österreich-Ungarn und den Weltkriegen gehört hat und diese Geschichten ihn einfach nicht wieder losgelassen haben. Und er hat dann angefangen zu schreiben. Er wusste schon mit 16, dass er darüber schreiben möchte, hat mehrmals angefangen und wieder aufgehört. Und jetzt im letzten Jahr kam dann das Buch raus.
Wie cool muss das sein, bitte, wenn man so einen Jugendtraum hat, also mit 16 schon, und dann macht man das, zieht das durch, schreibt das so auf, wie ihm das gelungen ist, landet da noch so ein Bestseller und so eine literarische Sensation. Mega Erfolgsgeschichte.
Er schreibt übrigens gerne mit der Hand auf Papier und tippt es danach ab.
Wow, interessant,
ja,
ne?
Ja, also alles spannend an Nelio Biedermann auf jeden Fall.
Spannend ist auch den zweiten Roman, den wir besprechen, Botanik des Wahnsinns von Leon Engler. Vorher könnte hier Werbung kommen.
Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei.
Und wir kommen noch nicht direkt zu Leon Engler. Vorher nennen wir euch noch unser Codewort, dass ihr uns bitte per E-Mail schreibt an buchclub@bildderfrau.de, wenn ihr an unserer exklusiven Bücherpaketverlosung teilnehmen wollt. Das Codewort ist, liebe Hella,
Familie.
Genau so. Bitte das einmal in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de, Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Teilnehmen könnt ihr bis zum 21.02.
So, und ich erzähle noch mal kurz, worum es geht in Botanik des Wahnsinns und dann bin ich gespannt, was du zu dem Buch sagst. Sieben Kartons voller Rechnungen, Steuererklärungen, Dankeskarten, Müll. In einem Lagerabteil in Wien hat der Protagonist in Botanik des Wahnsinns untergestellt, was er von der Zwangsräumung der Wohnung seiner Mutter zusammengesucht hat. Nach einem unsteten Leben mit mehreren Männern, verschiedenen Wohnsitzen verfiel die Mutter unseres Protagonisten dem Alkohol. Das ist jetzt 7 Jahre her, seitdem die Wohnung zwangsgeräumt wurde. Und es ist in dem Buch auch der erste Rückblick in das Leben unseres Protagonisten. Der ist mittlerweile Psychologe und arbeitet in einer Psychiatrie in Wien und behandelt dort Menschen, die an Depressionen erkrankt sind oder suchtkrank sind. Doch auch sein Alltag ist davon bestimmt herauszufinden, was eigentlich mit seiner Familie nicht stimmte. Und letzten Endes dann vielleicht auch mit ihm. Es gab eine bipolare Oma, einen schizophrenen Opa, eine alkoholkranke Mutter, einen depressiven Vater und immer auch die Angst unseres Protagonisten, dass auch er irgendwann psychisch erkrankt.
Ja, und diese Angst, möchte man sagen, oder so habe ich es zumindest verstanden, die treibt ihn in allerlei unterschiedliche Situationen und auch Lebensphasen. Und von denen berichtet der Protagonist uns dann in Botanik des Wahnsinns aus der Ich-Perspektive.
Genau, also er ist ein Protagonist, der im Grunde sehr viele Jahre seines Lebens auch irgendwie auf einer Flucht ist. Also er zieht schon relativ früh aus. Er lebt in verschiedenen Städten, bevor er sich dann tatsächlich in Wien niederlässt, probiert verschiedene Jobs auch aus und landet dann am Ende in einem Psychologiestudium und später dann arbeitet er ein Jahr in der Psychiatrie. Und in diesem einen Jahr ist eigentlich auch seine Aufgabe, mal seine Familie zu betrachten und eine Anamnese seiner Familie zu erstellen, also eine Diagnose dann auch letzten Endes zu stellen. Und das ganze Jahr schafft er das nicht.
Ja, ist natürlich interessant, kann man sich fragen, warum. Aber ich finde, die Arbeit in dieser Psychiatrie wird aber auch so eindrücklich als so absorbierend und so anstrengend beschrieben, dass ich auch durchaus glaube, dass er da schlicht keine Zeit für hatte, um ehrlich zu sein. Also natürlich ist das auch eine Form von Symbolik, dass er das nicht schafft, obwohl er ja anscheinend auch in dieser Zeit oder in diesem Jahr in der Psychiatrie auf der Suche danach ist, nach seiner Familiengeschichte und nach Erklärungen über die all die psychischen Probleme, die sich da über mehrere Generationen hinweg aufgetan haben in seiner Vergangenheit. Aber das schafft er nicht. Und ich fand dieses Jahr, was da beschrieben wurde, er wandert dort also dann auch so von Station zu Station und ja, behandelt Menschen mit unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen, von die Station, auf der die Menschen, die unter Depressionen leiden, untergebracht sind, über die Station, wo die Menschen, die unter Schizophrenie leiden, untergebracht sind und so. Und beschreibt diese Station und diese Menschen und das, was er lernt von ihnen und das, was er da auch leistet mit ihnen, so eindrucksvoll. Ich fand das ganz, ganz spannend und ganz faszinierend, in diese Welt abzutauchen.
Jetzt möchtest du wissen, ob es mir auch so ging.
Deswegen gucke ich dich fragend an.
In Teilen. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass ich das eine Buch super fand und das andere halb super. Lazar hat mir wirklich fantastisch gefallen. Und bei Botanik des Wahnsinns, also es gibt ja quasi zwei Ebenen. Das eine ist diese Geschichte des Protagonisten. Immer auch mit Rückblicken, also es ist nicht stringent erzählt, sondern er springt immer mal wieder zurück, hat dann Erinnerungen, erklärt dann irgendwie, was mit seiner Mutter los war oder wie die deren Leben jetzt verlief, dann springt er zu seinem Vater und so weiter. Und dann haben wir noch eine Ebene, wo wir sehr, sehr viel erfahren über die Psychologie, über die Geschichte der Psychologie und so weiter. Mir war das streckenweise leider zu sehr Sachbuch.
Ja,
das hat
ich weiß,
mich rausgebracht aus der Geschichte.
Ich weiß, was du meinst. Hm. Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja teilweise auch irgendwie mal wirklich lange Zitate von irgendwelchen Einordnungen. Und wir tauchen natürlich auch sehr tief so in die Geschichte der Psychoanalyse und der Psychotherapie ab, wo diese Begriffe überhaupt herkommen, wie die Menschen, die das etabliert haben, auf die Idee kamen. Es geht viel um Carl von Linné, der so eigentlich im pflanzlichen, der einen Pflanzenkatalog gestartet hat, der uns interessanterweise Hella als historische Figur schon in wirklich vielen Romanen begegnet ist. Also der in der Arbeit dieses Mannes scheint sehr viel literarischer Stoff zu stecken. Ging das auch so? Carl von Linné kommt mir immer wieder unter der Botaniker.
Ich überlege gerade, wo wir zuletzt vielleicht da eine Referenz hatten, aber ich könnte es jetzt gar nicht so sagen.
Nicht so lange her, aber ich irgendwie in vielen Romanen haben Menschen seine Bücher mit sich herumgetragen, war dieser Mann eine Art irgendwie Held für Protagonisten und so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist mir schon oft begegnet. Können wir ja nochmal bei Gelegenheit eintauchen. Ich fand das sehr spannend. Ich bin da gerne mitgegangen. Und was mich immer wieder so zurückgeholt hat in das Literarische, das waren halt einfach absolut wunderschöne Sätze, die mich wirklich haben stolpern lassen und nochmal überlegen lassen. Und ich finde das, diese Mischung aus eigentlich so ein bisschen, fast so eine Art Abhandlung, sachliche Abhandlung von historischen Ereignissen im Bereich der Psychoanalyse und der Geschichte der Psychoanalyse und diesen dann doch wirklich poetischen Gedanken zwischendurch, die fand ich irgendwie faszinierend. Und die hat dem Buch auch eine ganz dolle Tiefe gegeben. So die Verletzbarkeit des Ich-Erzählers, aber auch so, was für ein Bild, auch zum Beispiel der Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen über die Gesellschaft aussagt zum Beispiel. Also ich fand, da hat dann doch hinter diesen dann doch scheinbar so irgendwie eher sachlichen Schilderungen wirklich viel gestanden. Also auch so, wenn er erzählt hat, dass so das Gelände ne, von so psychiatrischen Kliniken oder das speziell in dem er arbeitet, das ja wird erweitert. Also man braucht mehr Platz und so. Also ich fand auch so, oft hat mich das angeregt, mir zu überlegen, wie unsere Gesellschaft auch so mit Menschen umgeht, die ja, aus den ein oder anderen Gründen dann doch aus dem Rahmen fallen. Und wie weit darf man fallen eigentlich aus dem Rahmen?
Und vor allen Dingen auch, was die Ansätze einer Therapie in so einer Klinik sind. Also geht's da tatsächlich darum, die Menschen langfristig zu heilen, dass sie gesunden können? Oder geht's erstmal nur um Brände löschen quasi? Ich fand, also verstehe mich nicht falsch, ich fand das alles total spannend. Ich bin nur offensichtlich nicht so ein Fan davon, wenn das so also es war ja schon dann auch irgendwie ein anderer Stil und so. Und ich hätte das eher separat. Also ich würde entweder eine Geschichte lesen wollen oder ein Sachbuch.
Okay.
Und das hat mich dann zum Beispiel eher gestört in meinem Lesefluss und so. Also das, ja.
Ja, kann ich total verstehen. Es ist auch viel, viel weniger blumig, wenn man das so nennen möchte, vom Stil her. Also es ist sehr viel sachlicher als jetzt zum Beispiel Lazar. Das merkt man auch, vor allen Dingen, wenn man die Bücher hintereinander wegliest, wie wir. Wir haben, glaube ich, beide mit Lazar angefangen und dann Leon Engler gelesen. Ja, ich fand einige Gedanken einfach so tief und die haben mich so zum Nachdenken angeregt, dass ich dann direkt wieder so aus dieser Sachlichkeit rausgerissen wurde. Darf ich ein, zwei Beispiele vorlesen?
Unbedingt.
Okay,
unbedingt.
Auf Seite 48 zum Beispiel. Erzählt der Ich-Erzähler. Ich schließe das Studium ab, das mich zu nichts qualifiziert. Ich arbeite, lebe, lese, halte mich ständig beschäftigt wie ein ganz normaler Mensch, um nicht nachzudenken. Ich ziehe nach Palermo, lebe auf 10 Quadratmetern und suche das Glück. Ich ziehe nach Berlin, lebe auf 9 Quadratmetern und vermeide das Unglück. Und ich weiß, ich finde, wo ich immer dachte, ja, das ist so beobachtet und so irgendwie machen diese Sätze was mit mir. Genauso um so ein bisschen vielleicht das Gesellschaftliche aufzugreifen, wo er, was wir gerade schon besprochen haben, auf Seite 97 berichtet der Ich-Erzähler von seiner Zeit in der Psychiatrie und wie er da gearbeitet hat und was für eine Arbeitssituation er da vorfindet, wie das ist mit den Patienten und was da eigentlich los ist. Und er sagt in einem Satz, alle hier geben ihr Bestes, aber es entsteht nichts Gutes. Ist das, was besser ist, schon gut genug? Also und ich mochte einfach ganz krass so diese manchmal auch fast so philosophischen Fragen, die mir da gestellt wurden und die dieser Roman an mich gestellt hat. Und das hat mich mitgenommen auf andere Art und Weise als Lazar, aber irgendwie trotzdem mitgerissen.
Ich habe mir auch noch was notiert, nämlich zum Punkt Sprache. Auf Seite 140 wird einmal gesagt, meine Überzeugungen werden zersetzt wie die Leber durch Ethanol. Also da waren auch viele so Beispiele, Metaphern, Beschreibungen und so, die mir auch wirklich gut gefallen haben. Das hatte ich mir jetzt dann nochmal rausgeschrieben. Ja, also unterm Strich beides super Bücher. Das eine hat mir einfach ein bisschen besser gefallen als das andere.
Ja, sehr unterschiedlich dann doch. Ne? Wir haben beide gesagt, ach guck mal hier, so besondere Familiengeschichten werden in beiden Romanen geschrieben. Und dann finde ich es immer wieder spannend festzustellen, wie ganz unterschiedlich da bestimmte Sachen einfach auch beschrieben werden und ja, welche Welten wie entstehen in diesen Büchern. Genauso wie wir vorhin schon erwähnt hatten, als wir über Lazar gesprochen haben, Lazar so als historische Betrachtung mit einer zeitlichen Stringenz, ne, die Ereignisse von A bis Z berichtet, aber aus unterschiedlicher figürlicher Perspektive. Und dann haben wir sozusagen Leon Engler, Botanik des Wahnsinns, wo ein Ich-Erzähler durch die Zeiten springt und versucht auch, seine eigene Geschichte zusammenzusetzen, ne? Sein eigenes Aufwachsen mit psychisch kranken Eltern, mit psychisch kranken Großeltern. Das ist ja eine ganz große Suche nach Identität von diesem Ich-Erzähler und auch bezeichnend, dass er sozusagen ja eigentlich gar nichts hat, woraus er was zusammensetzen kann. Das hast du ja schon gesagt. Also die Wohnung seiner Mutter wurde entrümpelt, weil die einfach keine Rechnung mehr gezahlt hat und ja einfach ganz stark alkoholkrank war unter anderem. Und dann gab es ein Zimmer, in das die Sachen gekommen sind, die eingelagert werden sollten und das andere Zimmer, in das die Sachen gekommen sind, die auf den Müll gebracht werden sollten und auf irgendeine Art und Weise verwechselt das Entrümpelungsunternehmen beide Zimmer oder beide Stapel. Sprich, es werden Rechnungen, alte Steuererklärungen und sowas alles eingelagert und der sitzt da und möchte eigentlich seine Vergangenheit begreifen und seine Kindheit und die seiner Eltern und hat Steuererklärungen und Müll da liegen und trotzdem schafft er es irgendwie, dann aus seinen Erinnerungen seine Geschichte zusammenzusetzen. Vielleicht ist es auch gar nicht, ja, es ist halt eine Erinnerung, ne? Vielleicht ist es gar nicht all das, was genau so passiert ist, aber trotzdem schafft er es irgendwie, daraus was zu formen und damit zu arbeiten. Und jetzt, liebe Hella, würde ich dir gerne meine Vergleichsfrage stellen, weil ich super gerne mit dir nochmal über die Cover der beiden Romane sprechen möchte. Die sind beide sehr besonders, ne? Ganz kurz Nelio Biedermanns Lazar. Da sehen wir eigentlich wie vor so einer, ich sehe es jetzt als prächtige Tapete oder sowas, ein Schimmel stehen, gezeichnet. Und Leon Englers Botanik des Wahnsinns, da sehen wir so vermenschlichte, ich glaube es sind Strelizien, vermenschlichte Pflanzen drauf.
Einigen wir uns auf Pflanzen.
Einigen wir uns auf Pflanzen. Also so wie so papageienartige Pflanzen, wo man dann auch ein Auge erkennt und so und ganz spannend und beide Cover irgendwie zum zweimal hingucken gemacht, finde ich. Du bist in der Buchhandlung, suchst neuen Lesestoff. Beide liegen auf einem Tisch mit Empfehlungen und Neuerscheinungen. Nach welchem greifst du?
Da, wenn ich nur vom Cover ausgehe, auf jeden Fall zur Botanik des Wahnsinns, glaube ich.
Ja, warum?
Ich bin kein Pferde-Girl.
Also ich glaube, der Titel von Lazar sollte nicht Bibi und Tina-Vibes ausstrahlen, aber gut.
Aber es wirkt, also wenn ich da einfach nur stehe und beide sehe und es wirklich nur nach Optik geht, dann bin ich tendenziell eher den Blumen zugewandt.
Ja, das ist ganz cool, ne? Auch der Titel Botanik des Wahnsinns und dann so diese Pflanzen, die so Augen haben und dann wird das ja auch im Buch noch aufgenommen, so wie man da Parallelen ziehen kann. Ja. Ich habe mich gefragt, warum denn das Pferd bei Lazar? Also kommt an irgendeiner Stelle irgendwie, also klar Adel und die haben auch Pferde und so. Ich weiß auch nicht, ich habe dann gedacht, oder erklärt sich, also ist das für dich selbst erklärt? Habe ich was verpasst, inhaltlich?
Wenn ja, dann habe ich es auch verpasst.
Vielleicht, weil es ein wilder Ritt ist durch.
Ja, oder steht ein Schimmel für etwas, was wir nicht begreifen.
Das kann sein. Oder vielleicht wegen dem Vater von Lajos, das ist ja der Stallwirt.
Sandor.
Nee,
ach so, der Knecht. Der ist Knecht.
Schon, ne?
Das könnte, ja, das könnte natürlich sein.
Okay.
Weil doch die Mutter auch Zeit im Stall verbringt.
Ja.
Ja.
Okay, aber das
haben wir das geklärt.
Haben wir das? Also falls ihr andere Ideen habt zum Cover, schreibt uns doch total gerne. Könnt ihr sowieso immer, wenn ihr weitere Gedanken habt bezüglich der beiden Romane, die wir gelesen haben oder andere Anmerkungen an uns, buchclub@bildderfrau.de. Wir lesen jede Mail und freuen uns über jede.
Genau, sehr gerne. So, jetzt meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben hier zwei, wenn auch unterschiedliche, aber Familiengeschichten. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, ich möchte unbedingt mal eine Familiengeschichte lesen, welches Buch würdest du denn dahingehend empfehlen?
Also es sind ja beides spezialisierte Familiengeschichten in dem Sinne, dass es bei Lazar eine spezielle Form der Familie ist, im Adel angesiedelt und zu einer historischen Zeit. Und bei Botanik des Wahnsinns ist es auch eine spezielle Familiengeschichte in dem Sinne, dass es hier um ja sehr, sehr viele psychische Erkrankungen über Generationen hinweg geht. Weil Familiengeschichte für mich auch immer ein bisschen was mit Historie zu tun hat und Rückblick und vielleicht auch unterschiedliche Generationen zu unterschiedlichen Zeiten, würde ich sagen Lazar.
Okay, dann damit anfangen und dann das andere.
Ja, und vielleicht auch wissend, dass das dieses, dass man sich schon auch auf dieses ganze Gebiet der Psychologie, Psychoanalyse, psychische Krankheiten, muss man sich darauf einlassen können.
Ja, auch. Das stimmt. Falls ihr sagt, habt ihr nicht noch was Drittes für uns? Dann kommt hier wie jede Woche unser Lesetipp.
Lesetipp. Hallo, ich bin Angela Straßburger, Autorin von Weniger Zeug, Mehr Freiheit. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein aufgeräumtes und organisiertes Zuhause mit hilfreichen Strategien zur Stressbewältigung. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Füttere den weißen Wolf von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Es zeigt uns die Dualität von Liebe und Güte und Hass und Neid oder, wie im Buch, vom weißen und schwarzen Wolf und beschreibt, dass der Wolf, den du fütterst, gewinnt. Was wir daraus lernen können, ist, dass wir immer die Wahl haben, uns für die Liebe zu entscheiden und ein Leben zu führen, das uns positiver stimmt und Liebe in die Welt trägt.
Bevor wir hier uns verabschieden, lasst uns noch einen Ausblick geben für die nächste Folge, die ihr ab dem 22. Februar 2026 hören könnt. Da geht es um welche Bücher, liebe Deutsche?
Wir besprechen von Verena Kessler Jim
und Bestie von Joanna June.
Wenn ihr aber uns zwischendurch vermisst, dann abonniert auf jeden Fall Seitenweise Glück oder folgt Seitenweise Glück da, wo ihr Podcasts hört. Meist könnt ihr da was anklicken, wo Folgen steht oder eine kleine Glocke zum Abonnieren oder ähnliches. Dann verpasst ihr keine Folge, unter anderem auch nicht unsere Sonderfolgen. Da kommt nämlich diesen Sonntag auch schon wieder eine neue, in der wir wie immer hinter die Kulissen der literarischen Welt gucken und diesmal mit dem mega spannenden Thema, wenn Freundinnen oder befreundete Autorinnen Romane schreiben. Katja Keveritsch und Rebecca Frank erzählen uns da einiges über ihre Romane Stromlinien und das Flüstern der Marsch.
Falls da etwas bei euch klingelt und ihr sagt, das habe ich doch schon mal gehört, ja. Wir haben über beide Bücher von den beiden gesprochen und uns nämlich damals gefragt, die sind befreundet, die Bücher haben ähnliche Settings. Was steckt denn da dahinter? Das klären wir.
Und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht sogar zu beiden Folgen wieder einschaltet. Und wir freuen uns generell, dass ihr uns zuhört und mit uns bei Seitenweise Glück dabei seid und die Welt der Bücher und des Lesens feiert.
Und jetzt lesen wir heiter weiter.
Sowas von. Tschüss.
Ciao.